Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben uns für Folge 46, glaube ich,
Dreiviertel, halb oder minus 0,5 entschieden.
Haben wir uns ein ganz einfaches Thema vorgenommen, weil ich meinte zu Rita irgendwie neulich, du lass uns mal über Wahrheit sprechen. Und Rita so, total gerne.
Da brauche ich nur 2 bis 3 Jahre Vorbereitungszeit. Oder auch Jahrzehnte, aber so grundsätzlich gerne.
Rita hat ja auch nur ungefähr 3 wirklich dicke Bücher liegen, nee, 2 dicke.
Und ich habe das dermaßen reduziert auf Dinge, die verständlich sind, die Einführungen sind und die meinem Geist zugänglich waren. Das sind nicht alle Bücher über Wahrheit, nein.
Bei weitem wahrscheinlich nicht und das wird sich ja genug darum gestritten. Ich kam darauf, weil ich mal wieder einen dieser vielen Trollkommentare gelesen habe und da stand tatsächlich drunter, wir wissen Bescheid, wir haben das Internet und wir haben die Wahrheit. Ja, ja, ich weiß, das klingt komisch, aber das ist ja nun mal wirklich das, worüber gerade echt total gestritten wird. Ne?
Entschuldigung, wer hat das denn geschrieben, bitte?
Na, irgendwer mit irgendeinem komischen Nicknamen, von dem du schon sofort weißt, okay, also es ist entweder ein Troll oder jemand, der einfach so in seiner Position verharrt ist, dass das irgendwie auch gar keinen Sinn macht zu diskutieren. Und trotzdem ist das ja ein Thema. Also ja. Man ist überzeugt von etwas, weil man glaubt, die Wahrheit zu haben, dass man das Internet mit der Wahrheit gleichsetzt. Das verstört mich massiv, weil du natürlich im Internet wirklich alles findest, was sich auch nur im Ansatz selber als Wahrheit bezeichnet.
Ja. Ja, ja, nämlich verstört auch, also wirklich unfassbar. Ich finde auch den zweiten Teil der Aussage, man sei ihrer habhaft geworden, doch recht verstörend.
Ja.
Sie führt aber in die Mitte des Themas immerhin. Also beides, sowohl, dass du sagst, ja, im Internet ist ja alles, führt in die Mitte der Frage, als auch die Frage, kann man dessen habhaft werden? Nö, kann man nicht, ne? Also, wenn es denn alles ist, was man da vorfindet, wie soll man das festhalten? Da findet dann eine geeignete Auswahl statt dessen, was man für wahr hält. Und das ist eigentlich schon ein Kernproblem dieses Wahrheitsthemas, wenn man philosophisch drüber spricht, nämlich die Differenz zwischen für wahr halten und Wahrheit.
Genau, und darüber habe ich nämlich auch nachgedacht und dachte so, eigentlich ist das Wort Wahrnehmung ein ganz tolles, wenn man es in seine Einzelteile zerlegt. Also man nimmt sich sozusagen etwas als Wahrheit durch die Wahrnehmung. Also ne, wir nehmen etwas für wahr.
Ja, genau.
So, und das ist, hat ja irgendwas Aktives. Also wir greifen uns einen Teil aus der Wirklichkeit oder Realität, wie auch immer wir die wieder definieren, und nehmen es als wahr an.
Mhm. Genau, also so grundsätzlich entspricht das auch dem Wortursprung, dass es erstmal um Wahrhaftigkeit geht und um den Glauben an etwas, was wir für wahr halten. Aber dass da eine Differenz eingetragen ist, ist ja auch schon, selbst wenn man das Wort auseinander nimmt, ist da ja ein Bindestrich dazwischen. Klar, ne, da ist eine Differenz zwischen dem, was wir für wahr halten und dem, was wir jetzt über Wahrheit als Begriff oder gar als Substanz irgendwie aussagen könnten. Und wenn du jetzt auf die Wahrnehmung referierst, muss man sagen, gut, die ist natürlich wesensmäßig abhängig. Das wird eine Biene anders für wahr halten, was sie ihr so begegnet, als ich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert mit dem Aufsatz von Thomas Nagel, What It's Like to Be a Bat, also wie ist es, eine Fledermaus zu sein. Und selbst wenn man davon absieht, dass unsere Wahrnehmungsorgane ja nur einen bestimmten Ausschnitt von Welt repräsentieren, das könnten wir ja voraussetzen und sagen, wir sprechen nur über Wahrheit von uns. Mhm. Selbst dann bleibt natürlich das Problem der Zirkularität, dass ich sage, wenn ich über Wahrheit spreche, setze ich ja immer schon voraus, dass es sie sozusagen gibt oder ne, dass ich Aussagen darüber mache. Und das mussten sich viele Wahrheitstheorien immer vorwerfen lassen, einige aber nicht. Also es gibt Wahrheitstheorien sowieso auch nur im Plural.
Die auch alle wahr sind.
Ja, in ihrer Weise. Also natürlich, ja. Ne? Mehr oder minder plausibel. Es gibt auch den Vorschlag, den Begriff Wahrheit zu ersetzen durch sozusagen plausibilisierte Wahrscheinlichkeit oder sowas.
Das klingt ganz unkompliziert.
Da bringt man sich in Teufels Küche, wenn man das macht. Da muss man die ganzen Definitionen neu schreiben und so, das will auch keiner. Und man kommt auch politisch natürlich in mieses Fahrwasser. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns vermutlich beiden wichtig ist und der dir auch aufgestoßen ist mit der Troll-Geschichte, nehme ich an. dass diese Lücke zwischen Fürwahrhalten und Wahrheit eine ist, die besetzt werden kann durch Leute, die gut sind im Bullshitten.
Mhm.
Auch davon hatten wir es schon mal,
Harry Frankfurt,
genau, zu sagen, ja, es geht gar nicht mehr um den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit, sondern um den Unterschied zwischen Wahrheit und alternativen Fakten. Ne?
Ja.
Das ist ein absurder Terminus, aber das überzeugendere Argument ist vielleicht nicht das, was näher an der Wahrheit ist, sondern das, was lauter rausposaunt ist, was eingängiger ist, was sich reimt, was auch immer. Und da reden wir dann von Bullshit und nicht mehr von der Wahrheit. Und davon sind derzeit, finde ich, viele Debatten geprägt.
Ich finde auch tatsächlich das Framing bei alternative Fakten total interessant, weil du am Ende alternativ verliert sich ja und du redest ja trotzdem von Fakten. Also ja. So, und das finde ich halt, das finde ich im Framing schon an und für sich schon ziemlich schräg. Mhm. So, genauso wie ich Fake News als Begriff total schräg finde. Was ist eigentlich eine Nachricht und was ist dann in dem Sinne eine gefälschte Nachricht? Da müsste man eigentlich Definitionen voranstellen und viele Fake News sind eigentlich nur schlecht recherchierte Fakten, mhm, häufig. Also gar nicht absichtlich sozusagen verfälschte Tatsachen, mhm, sondern entweder schlecht recherchiert. Oder was noch viel schlimmer ist, das sind einfach Inhalte, die auf einer Datenbasis gründen, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt X galt und zum Zeitpunkt Y eben nicht, mhm, mehr. Und dann wird der Prozess sozusagen der Wahrheitsfindung total ausgeklammert. Und auch das finde ich schwierig. Also, dass der Begriff der Wahrheit sozusagen als etwas sehr Fixes dargestellt, mhm, wird. Das ist wahr, das war schon immer wahr und das wird immer wahr sein.
Ja. Würde die Philosophie auch nicht tun in der Weise. Natürlich gibt es frühe Theorien der Übereinstimmung der Korrespondenz von Wahrheit, die davon ausgehen, dass es eine metaphysische Begründung für Wahrheit gibt, also so, sogenannte Wahrmacher, die dann metaphysisch über uns sind, wie zum Beispiel Platons Ideen. Die machen, okay, Dinge wahr, sind aber metaphysisch uns nicht zugänglich. Das ist übrigens eine andere Frage, ob uns die Wahrheit zugänglich ist oder nicht, als was sie ist. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Wenn wir jetzt auf diesen metaphysischen Terminus, auf diese Termini verzichten wollen oder auch auf diese Ideen, dann wird es natürlich schwieriger, weil wir schneller in einer Art Relativismus landen, mhm, die ja wiederum auch falsch ist, was die Wahrheit anlangt. Denn es kann nicht sein, dass es völlig egal ist, welche Fakten, mhm, wie präsentiert werden. Das muss mit einbezogen werden in den jeweiligen Begriff von Wahrheit. Und auch seine Historizität ist etwas, was Philosophen, glaube ich, nicht leugnen würden. Warum? Also es geht viel eher um den Streit, welches Wahrheitsmodell oder welche Wahrheitstheorie denn nicht nützlichsten, das wären die Pragmatiker, sondern am nächsten an dem ist, was wir als wahr aussagen wollen.
Ich glaube, es ist manchmal auch so ein Unterschied zwischen Fakten und Ursachen oder auch Realität. Also ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich 20 oder 100 Leute hinstelle und die werfen alle aus dem 10. Stock einen Apfel auf den Boden, dann fällt der Apfel in einer bestimmten Geschwindigkeit bei einem bestimmten Gewicht auf den Boden. Also, mhm, er wird runterfallen. Das ist die Möglichkeit, dass er nach oben sich bewegt, ist sozusagen auf der Erde nicht existent. Worüber wir dann streiten können, ist, warum er zu Boden fällt, mhm, oder warum er welche Geschwindigkeit bekommt und. Dafür gibt es dann wissenschaftliche Beweise, die waren anfänglich ein bisschen unpräzise und haben sich dann über die Zeit präzisiert. Es wurden mehr Erklärungen gefunden und auch da splittet sich das ja so ein bisschen auf, je nachdem, welche Wissenschaft da drauf guckt.
Ja, genau. Ja? Genau. Auch innerhalb der Philosophie splittet sich das auf. Also es gibt, wie gesagt, Wahrheitstheorien immer im Plural. Und eine Zeit lang waren diese Korrespondenztheorien, auf die du referierst, nämlich es gäbe sozusagen irgendeine Korrespondenz zwischen meiner geistigen Überzeugung und den Tatsachen in der Welt, völlig selbstverständlich. Und dann waren sie auf einmal out. Sie spätestens seit der Postmoderne, aber auch schon früher waren sie insbesondere durch amerikanische Denker so um 1900 rum schon befragt. Denn man muss ja fragen, was ist denn eine Tatsache in der Welt? Ne? Kann man da so einfach von sprechen? Nee, das ist ja irgendwie alles konstruiert und so weiter. Mhm. Da kommt man dann in diese Schwierigkeiten. Und jetzt erleben wir gerade seit kurzer Zeit eigentlich erst eine kleine Renaissance dieser Korrespondenztheorien. Grundmann, der übrigens hier in Köln lehrt, hat ein schönes kleines Büchlein geschrieben. Ich referiere darauf nachher nochmal. Philosophische Wahrheitstheorien und spricht von einem robusten Realismus, den er vertritt. Und er vertritt ihn auch aus politischen Gründen, schreibt, mhm, er im Vorwort. Also nicht nur, weil er gute Argumente dafür vorlegt, das tut er tatsächlich, sondern auch, weil wir sonst mit Fake News und alternativen Fakten und so hantieren müssen, wenn wir uns nicht auf eine robuste Theorie dessen festlegen, was eine Tatsache ist, was, mhm, eine eine Wahrheit ist und dass es sinnvoll ist, von solchen zu sprechen, dass wir nicht darauf verzichten sollten.
Und ich finde tatsächlich beim Begriff der Wahrheit total wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Wahrheit teilweise eine Frage der Perspektive sind, die wir auf ein Ereignis einnehmen können oder einnehmen wollen auch, ne? Also auch, dass eine Wahrnehmung subjektiv gefärbt sein kann durch das, was wir denken, das, was wir wünschen, ganz häufig. Das haben wir auch im Journalismus zuletzt häufig erlebt, dass das, was uns an Fakten vorlag, in der Interpretation dahingehend interpretiert worden ist, wie wir uns das wünschen. Nicht, weil uns das total bewusst gewesen wäre. Und genau da liegt der Fehler, oder da liegt die Lücke eigentlich, die wir schließen müssen, ne? Das Bewusstsein dafür, dass wir uns eine Welt in einer bestimmten Form wünschen, um jetzt irgendwie nicht so rumzuschwadronieren. Es geht zum Beispiel darum, wie der Wahlausgang in den USA war. Und das waren wirklich sehr, sehr viele Journalisten aller Couleur, ne? Also es ist total egal, wie du gefragt hast. Es waren eigentlich alle relativ davon überzeugt, dass der diese Wahl nicht gewinnt. Aufgrund von Umfragen und von ihnen zugänglichen, muss man sagen, Fakten. Oder von ihnen auch angenommenen Fakten. Ja. Vielleicht wären andere zugänglich gewesen, die haben sie dann aber aufgrund der Prämisse, mit der sie da rangegangen sind, vielleicht gar nicht für so gewichtig gehalten. Womit wir bei noch einem Ding wären, nämlich der Gewichtung von dessen. Also wir können 1000 Tatsachen haben und Fakten haben, aber die gewichten wir und wir sind halt alle Menschen.
Ja, wie gesagt, es geht um diese Lücke zwischen für Wahrheiten und Wahrheit. Jetzt kann man aber viele der Aussagen, die gemacht werden, zum einen unterscheiden in, gehören sie auf das Feld des Fürwahrhaltens oder geht es tatsächlich um Wahrheit? Und zum anderen kann man auch innerhalb der Aussagen, die man der Wahrheit zuschlagen würde, nochmal unterscheiden, in welche Art von Wahrheit. Also die Philosophie spricht zum Beispiel von analytischen Wahrheiten oder von Evidenz und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Arten davon. Manche sind vielleicht unmittelbar zugänglich. Auch das erlebt eine Renaissance, dass man sagt, das ist nicht so eine ungestellte Intuition, sondern etwas, was dir, wie der Satz vom Widerspruch, das steht schon bei Aristoteles, das ist dir unmittelbar zugänglich. Über das Sein zu sagen, dass es sei, ist wahr. Über das Sein zu sagen, es sei nicht, ist falsch. Ne? Diese Dinge. Also wenn man die Aussagen nochmal prüft und sich selber auch prüft, ich würde da gern gleich noch einen dritten Terminus ins Feld führen, dann findet man vielleicht auch als Journalistin und Journalist raus, dass die eigene Proposition sozusagen was anderes ist als das, was man gerne will. Ja. Und dass man die Fakten vielleicht anordnet in einer bestimmten Weise oder manches zu hören bereit ist und manches nicht. Und ja, der dritte Terminus, den ich da wichtig finde, neben Wahrheit für Wahrheiten, ist dann noch die Wahrhaftigkeit.
Das klingt klebt irgendwie, die eigentlich?
Ja, hab das ist all und angestaubt und eklig und so ein bisschen 50er-Jahre-Muff ist da drauf.
Wenn gar, man gar nicht, ich so frage mich nur, woran die haftet.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein Post-it, das kannst du da wieder abziehen von den Dingen.
Geist. Oh, ich habe gerade eine Kunstidee, warte.
Wahr.
Genau.
Nicht wahr.
Wahrhaft Notizen.
Ja. Nee, und die wäre eben eher als Eigenschaft von Menschen zu verstehen, als von Aussagen. Ne? Man sagt nicht, das ist eine wahrhaftige Aussage, sondern man sagt, das ist ein wahrer Freund im Sinne von Wahrhaftigkeit. Da geht es dann eben nicht um wahr oder falsch, sondern um sowas wie sich bewähren und diese Dinge.
Ja, und, oder unverfälscht Zeugnis ablegen von etwas.
Ja, genau. Authentizität.
Oh, wir lieben dieses Wort.
Mal wieder. Es ist auch schön, ins Mikro zu sagen. Und die eigene Wahrhaftigkeit nochmal abzuprüfen daraufhin, wie ich mit Fakten umgehe, ist natürlich auch immens wichtig, um mir auf die Schliche zu kommen.
Aber ich glaube, dass ich würde nicht mal einen Vorwurf daraus formulieren, ehrlich gesagt, weil natürlich das auch auf Erfahrung beruht, ne? Und wir vertrauen dem, was wir erfahren haben. Und in der Vergangenheit haben wir erfahren, dass unsere Voraussagen mit höchster Wahrscheinlichkeit eingetroffen sind. So. Und daran gab es ja nun mal erstmal so nichts zu zweifeln.
Ja.
So, weil die Erfahrung einfach langjährig war.
Wie mit dem Apfel, der zu Boden fällt.
Genau. Und jetzt ist es halt so, dass wir uns auf diese Erfahrung nicht mehr verlassen können, weil es irgendwo einen Shift gab. Aber wir haben diesen Shift also wir haben sozusagen die, wir haben nicht mitbekommen, wo das passiert ist. Mhm. Oder in unserer, vielleicht, ich hasse ja dieses Wort Filterblasen, aber vielleicht ist es in, ne, in dem Austausch, in dem wir uns befinden und in dem Kontakt, den wir zu Menschen haben, einfach nicht in gleicher Form passiert. Ne? Man spricht immer von der Spaltung der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob das, ob man sich das vorstellen muss wie so ein Graben. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass es zugängliche Informationen gibt und welche, die weniger zugänglich sind. Mhm. Und ich glaube, sich bewusst zu werden über weniger zugängliche Informationen, also wirklich sich bewusst zu werden, dass es da eine Lücke gibt, dafür muss die erstmal auftreten. Also die Lücke muss sichtbar werden. Und ich glaube, das ist was, was relativ spät passiert ist. Ob man da, ich kann gar nicht sagen, ob man da wirklich Fehler gemacht hat und ob das wirklich daran liegt, dass man sich zu wenig gefragt hat. Weil ich meine, es ist im Prinzip ja auch was Gutes, sich auf Erfahrung zu verlassen. So, wenn ich die ganze Zeit durch die Welt gehe und sage, naja, meine Erfahrung sagt mir das und das, es könnte aber jederzeit alles anders werden, dann wirst du ja verrückt.
Nein, das funktioniert auch nicht. Also ganz klar vor Augen, beziehungsweise in den Ohren klingend ist mir bei dieser Diskussion in der Vorlesung in der Philosophie, saß ich noch ganz jung und es ging genau darum, ja, muss ich denn annehmen, das und wenn ich jetzt so und so oft in den Bus gestiegen bin und so weiter. Und der Professor sagte, naja, wenn sie im 13. Stock wohnen und zweifeln an, dass das passiert, was sie erwarten aus der Erfahrung, dann gehen sie doch mal aus dem Fenster statt aus der Tür. So. Eher pragmatischer Zugang zur Wahrheit.
Das versucht man aber auch nur einmal.
Ja, richtig. Aber dann hat man das auch erhärtet, ne, im Wortsinn. Ja, es war natürlich flapsig, aber es geht ja darum, dass gewisse Dinge auch als verlässlich gelten müssen in unserem Alltag, um klarzukommen. So, das hat keinen Sinn, da mit Zweifeln dran zu gehen. Aber jenseits dieses pragmatischen Alltagszugangs muss ich ja kein pragmatisches Theoriemodell von Wahrheit haben, das nämlich nur darauf abheben würde, was ist denn nützlich? Mhm. Auch das sind Wahrheitstheorien, die auf die Nützlichkeit abheben. Ist es nützlich zu wissen, dass mein Zug um 15 Uhr fährt? Das ist ja nützlich zu wissen, also ist es wahr. Die würden wahr und nützlich ersetzen. Jetzt kann man aber sagen, na gut, aber wenn der dann explodiert und verbrennt, dann war das für mich jetzt nicht so nützlich, das zu wissen und auch nicht so gut, dass ich den bekommen habe. Insofern ist es nicht so gut nützlich und wahr zu ersetzen.
Das ist aber wirklich sehr dramatisch.
Ja, kann ja auch was anderes sein. Aber nützlich und wahr in der Weise zu ersetzen, das argumentiert Grundmann auch, ist eigentlich ein gutes Argument gegen den Pragmatismus.
Was und meiner Erfahrung nach ist es auch nicht wahr, dass der Zug dann um 15 Uhr fährt.
Meistens nicht. Das sind so grobe Orientierungen, die müssen ja auch häufig im Alltag genügen. Ne?
Richtig.
Politisch auch.
Ja, selbstverständlich. Das muss reichen.
Ja, ja, genau.
Es nutzt uns ja nichts.
Nee, hilft ja nichts. Du musst ja irgendwie.
Richtig.
Ja. Nee, genau. Und diese Lücke finde ich interessant, dass wir einerseits mit Überzeugungen durch die Weltgeschichte tapern müssen und andererseits vielleicht einsehen, dass wir über die Wahrheit als Begriff gerade noch was sagen können, aber über Wahrheit, was sie in ihrer Substanz ist, eigentlich nicht.
Nee.
Nicht wirklich. Wie, ne? Sonst gäbe es auch die ganzen Glaubensrichtungen nicht, die das auch nicht festlegen, aber so einen Inhalt anbieten, sozusagen.
Ich finde auch interessant, dass Wahrheit häufig synonym mit Realität verwendet wird. Mhm. Also das ist wahr oder das ist Fakt, das heißt, also, das ist eine reale Tatsache.
Ja, ja.
Ich finde, das sind grundsätzlich völlig unterschiedliche Dinge, ehrlich gesagt. Ja. Das, was sich mir als Realität darstellt, muss ich dir schon, also noch lange nicht als Realität darstellen. Ja. Weil zum Beispiel in, also wir rennen ja die ganze Zeit durch die Welt und bewerten und analysieren und setzen in Bezug und nehmen Maß. Das hatten wir in der Wertediskussion schon. Wie kann für alle das gleiche Realität sein?
Ja, ist schwierig. Also traditionell gab es schon die Aussage, dass Wahrheit drei verschiedenen Dingen zukommen kann, nämlich Vorstellungen zum ersten. Und das ist das, was du jetzt problematisierst. Dann dem Urteil oder der Aussage. Jetzt, wie kann ich sagen, eine Vorstellung ist wahr? Die muss ja dann mit etwas übereinstimmen.
Mhm.
Wie finde ich das raus, wenn es nur in meiner Vorstellung ist und ich schon Übersetzungsprobleme habe, das rauszukriegen? Andererseits will ich das auch nicht derart skeptisch bezweifeln, dass keine Übersetzung mehr möglich ist. Mhm. Ich muss ja einen Tatsachensatz in eine andere Sprache übersetzen können und irgendwie ungefähr dasselbe rauskriegen. Also so, dass beide Sätze wahr sind, zumindest.
Mhm.
Ne? Und darauf zu verzichten ist schwierig. Aber mit den Vorstellungen ist es massiv schwierig rauszukriegen, wie denn deine beschaffen sind und darüber auszusagen, dass sie wahr sind oder nicht, ist vielleicht gerade in diesen Zusammenhängen,
über die wir sprechen. Kopf.
Ja, es ist auch nicht wichtig. Ne? Es ist wichtig, was du mir sagst und wie wir darüber sprechen. Zu dem anderen habe ich dann im Zweifel keinen Zugang.
Ja, wobei ich mir gerade tatsächlich so Gedanken mache über Konstruktivismus. Mhm. Also wir konstruieren uns unsere Wahrheit oder unsere Wahrnehmung zurecht und können dadurch den Weltzugang verändern, durch das, was wir uns als wahr konstruieren. Und das muss ich sagen, das ist genau das, was ich finde, was gerade passiert. Mhm. Viele Menschen konstruieren sich sozusagen ihre Welt und ihren Weltzugang und haben eine Form von selektiver Wahrnehmung, die mich massiv verstört.
Ja,
ja, ist ja so. Ja. Ne? Aber tatsächlich ist es so, wenn du dir eine Welt konstruiert hast aus bestimmten Dingen, wie auch immer, ich mag die jetzt gerade nicht Fakten nennen, weil das ja, Verhandlungssache würde ich noch nicht mal sagen, sondern weil das konstruiert ist, schlicht. Das heißt, wenn du dir sehr viel Mühe gegeben hast, etwas zu konstruieren, was dein Weltbild sozusagen prägt und zusammenhält, dann bist du natürlich sehr abwehrend gegenüber einer Dekonstruktion deiner Wahrheiten. Also dann, weil
Macht dir ja jemand was kaputt, ne?
Richtig.
Beides ist sehr naiv. Also diese Art von Konstruktivismus ist sehr naiv, als könne man einfach was zusammenzimmern, wie ein Schuppen, Schnuddelbuddel baut ein Haus und obendrauf ein Scheißhaus. Was sehr dumm ist, weil ja von oben, naja gut.
Und immer die Treppen hoch. So. Und wenn es ganz dringend ist, möchte nicht drüber nachdenken.
Und dann die Schwerkraft. Jedenfalls ist das schon sehr naiv. Dann ist aber auch die Art, Dekonstruktion zu denken, sehr naiv, als sei das nur ein Auseinanderbauen. Das ist ja was sich vollzieht, immer schon mit Texten, gerade wenn wir über Historizität sprechen. Die Texte sind was anderes, ob ich die 1850 lese oder 1950 oder wann immer. Ne? Die verändern sich ja mit dem Kontext. Und beides kommt natürlich zusammen. Und dass so viele Menschen sich mit ganz naiven Begriffen davon zufrieden geben und ihre Welt daraus bauen, das finde ich extrem verstörend. Man kann ja sicher vieles der eigenen Psyche anheimstellen, sie ist ein mächtiges Instrument, aber es gibt auch immer so viele Dinge, die dagegen sprechen und die zu ignorieren, das muss wahnsinnig viel Arbeit sein.
Ja und nein, weil wenn ich mir ein Haus baue, kann ich die Tür zumachen.
Ja.
Und das Ding ist, ich glaube, dass der Zugang zu Informationen ist auf der einen Seite sehr, sehr gut, auf der anderen Seite verlangt er auch, dass ich selektiv bin, dass ich hinterfrage, dass ich Informationen gewichte. Ich muss sehr viel mit diesen Informationen tun, das ist sehr, sehr anstrengend und nicht jedem ist es zugänglich. Mhm. Und wenn ich mir in dieser Flut an Informationen so ein kleines Haus zimmere und sozusagen nur die Bausteine dazu füge, die auch in mein Haus passen, dann macht es mein Haus natürlich sicher.
Ja.
Und den Rest, den lasse ich einfach außen vor. Und ich glaube, deswegen ist es ist total schwierig, das zu dekonstruieren, weil diese Teile, die in dieses Haus gebaut werden, so dicht zusammenpassen in der Wahrnehmung der Person. Und weil wenn du daran rüttelst, verliert die Person sozusagen wirklich ihren Halt und ihren Schutz.
Ja.
Also das ist ja, in meiner Welt ist das so, dass ich das Gefühl habe, Menschen brauchen das als Schutz vor etwas, das da draußen ist, für sie in ihrer Wahrnehmung chaotisch ist, nicht zugänglich, einordnbar. Ja. Und da kommst du, glaube ich, mit dem Begriff der Wahrheit auch nicht so weit wie mit dem Begriff der Wahrnehmung.
Genau, das hat damit einfach nichts zu tun. So viel müsste man sagen. Also ich da hatte gerade diesen Song im Kopf, der ist mir unglaublich auf die Nerven gegangen vor einer Weile, als der immer lief. Das ist jetzt auch gemein, aber gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Ja.
Oh, ich hasse Sicherheit.
Ja, nee, aber über Sicherheit kann man sprechen, aber hat mit Wahrheit nichts zu tun, wenn ich mir ein solches Häuschen baue. Okay.
Genau, richtig.
Ich kann mich schützen vor all den fiesen Anfechtungen der Welt und den vielen Fakten, derer ich nicht habhaft werde, aber die ich an mich ranlassen könnte und die mich anstrengen. Das kann ich alles tun, aber es hat mit Wahrheit einfach nichts zu tun. Und ich verstehe gut, dass man versucht, das zu verteidigen mit Zähnen und Klauen. Das tut Wissenschaft auch, wenn eine Theorie erstmal schön sauber erscheint. Wobei
da gab's wirklich
die WahrheitstheoretikerInnen übrigens in Klammern das nicht tun. Wenn da jemand darauf hinweist, dein Argument hat einen Fehler, die reagieren da euphorisch drauf und sagen, stimmt, habe ich gar nicht gemerkt und schreiben eine neue Theorie. Das ist Wahnsinn.
Aber sonst ist das doch alles mehr so GZSZ bei den Wissenschaftlern.
Ja, da nicht.
Gerade bei den Naturwissenschaftlern habe ich das Gefühl, da ist ganz schön viel da kann man mehrere Soaps mitfüllen.
Nee, also da kann man in der Philosophie was lernen über guten Umgang. Jetzt nicht alle bestimmt, aber da habe ich schon häufiger in Debatten erlebt, dass das stärkere Argument zählt, wie auch sonst. Ne? Mhm. Und das ist eben überhaupt nicht so, wenn es um Fürwahrhalten und um irgendwelche Überzeugungen geht, die den eigenen Lebenssinn unterfüttern mhm. sollen. Und klar, wie gesagt, das mag alles gerechtfertigt sein und notwendig für Menschen, aber es hat mit Wahrheit nichts zu tun.
Es spricht aber so ein bisschen dafür, dass sich diese Philosophinnen dann auch bewusster darüber sind, wie fragil das ist oder wie unvollständig eigentlich das ist, was wir eben wahrnehmen und für wahr halten. Und das ist ja, eigentlich finde ich ja genau das Spannende, ne? Also klar, ich nehme auch Dinge für wahr an und dann mache ich eine Erfahrung und denke so, okay, da hast du mal knapp daneben gelegen. Mhm. Gucken wir uns jetzt mal an, gucken mal, was wir daraus lernen können. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess gewesen, so weit zu kommen, dass ich sozusagen was loslassen konnte, von dem ich überzeugt war, um mir etwas anzugucken, von dem ich vielleicht noch nicht überzeugt bin und zu sagen, okay, was kann ich damit anfangen? Kann ich damit was anfangen? Wo sortiere ich das ein? Oder auch die Offenheit zu haben, zu sagen, naja gut, Dinge verändern sich, Realitäten verändern sich, Zugänge verändern sich. Ja, ich muss halt mit jedem Tag, der kommt, irgendwie neu checken, was passiert. Und sozusagen in dieser Fluidität, die Leben ja nun mal ist, und in dieser Unsicherheit zu schwimmen, statt irgendwie zu versuchen, der Fels in der Brandung zu sein, zu sagen, das Wasser soll um mich rum.
Ja.
Das funktioniert. Also in meiner Welt funktioniert es viel schlechter, mich dahin zu stellen, die Augen zuzumachen, zu sagen, ich will das nicht, das Wasser soll weg. Mhm. Oder zu sagen, okay, hier ist Wasser, es schwimmt, ich bin morgen woanders als heute. Gucken wir mal, was da ist.
Ja, aber über Wasser bleiben will man ja trotzdem.
Ja, also über Wasser bleiben will man natürlich trotzdem.
In dem Bild zu bleiben, ist eben beides wichtig, den eigenen Standpunkt zu gewinnen.
Man und kann mal tauchen üben.
Das oder mal auch Grund unter den Füßen zu haben, ist schön, zwischendurch mal stehen zu können.
Ich verstehe das Argument nicht.
Ich finde das schön. Ich bin halt auch sehr klein, ne? Ich kann nirgendwo stehen. Also ich glaube, das ist beides wichtig, dass man sowohl die Fluidität anerkennt, aber eben auch eine Festigkeit erfahren hat oder in sich hat, die das erlaubt, das aushalten zu können. Ne? Auch das ist Menschen nicht vorzuwerfen, wenn es ihnen schwerfällt, das auszuhalten, weil sie die berühmten Wurzeln nicht haben.
Nee, ich habe ja auch gesagt, das war ein Prozess. Ne? Das ist mir nicht immer gleich gut gelungen und das gelingt mir natürlich auch heute nicht immer gleich gut. Es gibt Tage, an denen bin ich mit den Anforderungen der Welt eher überfordert. Und bin auch weniger bereit, irgendwie ein Zugeständnis zu machen aus meiner Realität und Wahrnehmung herauszutreten. Und es gibt Tage, an denen gelingt mir das wesentlich leichter, an denen bin ich offener für solche Erfahrungen und kann auch besser mit umgehen.
Ja,
ist auch Tagesform.
Klar. Ja, und unter den Wahrheitstheorien gibt es so viele verschiedene Spielarten, dass man sich da auch nicht festlegt auf, das ist jetzt mein Gebiet, ich bin irgendwie deflationärer Wahrheitstheoretiker. Das gibt's, ne? Aber wenn dann jemand,
ein schöner Titel für eine Visitenkarte.
Ja, genau, da steht dann noch drauf. Experte deflationärer Wahrheitstheoretiker.
Klingt aber ein bisschen nach Flatulenz, Entschuldigung.
Ja, ist ein komisches Wort, passt aber und ist eine recht, nicht sehr kohärent. Ich finde sie nicht so überzeugend, die Wahrheitstheorie. Das ist ja jetzt auch hier, ich spreche ja nur ich, also ich habe keine Ahnung eigentlich. Aber der Deflationismus würde sagen, es ist gar nicht interessant, über Wahrheit Aussagen machen zu wollen, weil wir darüber nichts gewinnen. Ganz plakativ
gesagt. Aber darüber gibt es dann ganz dicke Bücher.
Ja, das ist schon gut argumentiert. Das ist ja nun nicht so, dass man das einfach behaupten kann. Das muss man ja schon auch begründen.
Auch schon ein bisschen absurd, ehrlich gesagt.
Naja, nee, das Argument wäre zum Beispiel, was ist denn gewonnen, wenn ich sage, der Schnee ist weiß? Oder wenn ich sage, der Schnee ist weiß, ist eine wahre Aussage. So, ich kann das ist eine wahre Aussage genauso gut streichen und einfach nur Schnee ist weiß sagen. Da komme ich gut durch die Welt. Im Prinzip ist das die Haltung der Deflationisten. Es ist nicht interessant, den Aussagen und Tatsachen nochmal beizulegen, dass sie wahr sind. Warum?
Aber ich könnte sagen, für wen das wahr ist.
Ja.
Der Schnee ist weiß in der Wahrnehmung der Menschen, der meisten.
Ja, das ist ganz nett, wenn man das relativiert, aber wieder keine Aussage über Wahrheit, sondern über Menschen.
Ja.
So. Also da hat man als Wahrheitstheoretiker jetzt auch nicht so viel gewonnen. Wie sind wir zum Deflationismus?
Weiß ich auch nicht. Du hast es eingeführt.
Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Das macht einen ganz wirr, das Thema. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, in der Vielfalt der Wahrheitsmodelle oder Wahrheitstheorien gibt es ja Grundzüge, nämlich eher auf ja, Vereindeutigung hin zu wollen und Aussagen machen zu können über Wahrheit oder es eher zu streuen, so wie du in den Wellen, in der Fluidität und so weiter und zu sagen, das ist alles sehr relativ oder wir können über das und das keine Aussage machen, es ist keine sinnvolle Frage, diese Dinge. So ordnet sich das Feld ein bisschen in den Theorien. Und jetzt hat man, das wäre so meine These, mit beidem natürlich eine Kröte zu schlucken, nämlich mit den Vereindeutigungen, dass sie sehr schnell starr werden und der Fluidität nicht mehr gerecht werden und natürlich auch politisch schwierig werden können. Und mit dem anderen, diesem ganz fluiden Modell, dass ich keinen Standpunkt mehr gewinne, dass ich im Prinzip keine Aussagen mehr machen kann. Wenn das alles allzu flüssig ist und abhängig von der subjektiven Wahrnehmung und so weiter, dann muss ich bei einem dialogischen Modell rauskommen, das darauf setzt, dass ich in der Verantwortung mit mir selbst und den anderen irgendwie sprechend, schreibend oder so auf Punkte kommen kann. Und wir machen die Erfahrung, dass das kaum so ist, gerade wenn die Vielfalt zu groß ist, ne? Internet. Das heißt, wenn das eine Vereindeutigung ist und das andere Zersplitterung, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, man fände einen Weg, der beides umgeht. Und das versucht eben die realistische Wahrheitstheorie, insofern sie sozusagen robuste Aussagen machen will, nicht auf Tatsachen als Begriff verzichtet, sondern so Dinge wie Merkel war 2016 Bundeskanzlerin als Tatsache akzeptiert und nicht sagt, ja, für uns, weil wir uns das so konstruiert haben, aber in jeder möglichen Welt ist es vielleicht
nur
nicht
in
so.
Der BRD GmbH, ja, ja. In denen, die nicht Teil davon sind, ja. War Angela Merkel und da frag mal, ne?
Ja, genau, ja. Ja, da sind die Schwierigkeiten.
Ja, aber das sind halt reale Schwierigkeiten trotz allem. Und das finde ich finde, dass das reale Schwierigkeiten sein können, schon wieder unglaublich absurd. Aber das ist auch so ein Ding, dass ich dann zumindest akzeptiere, dass sie eben auch solche Sachen Teil einer Realität sind.
Ja,
ob
weil
wir sie möchten oder nicht. So, und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich bei der Fluidität, natürlich bin auch ich in meinen Haltungen in einem gewissen Maße fluide, also ich lerne dazu oder muss Überzeugungen verwerfen, weil ich zu anderen Überzeugungen gekommen bin, aber nicht in dem Maße, dass ich sozusagen mein Fähnchen nach dem Wind drehe, sondern dass es wirklich, dass ich Arbeit da reingesteckt habe, eine Haltung zu entwickeln, eine Überzeugung zu entwickeln, mich damit auseinandergesetzt habe, also wirklich ein langer Prozess dahinter steht und sozusagen eine neue Überzeugung zu erlangen, muss wieder ein Prozess angestoßen werden. Das ist nicht so, dass ich so denke, so, ah, guck mal, da ist ein neues Wasser, ich spring mal eben in den anderen Teich. Sondern, ne, also im Prinzip.
Der hat ja schöne 7 Grad Celsius.
Ja, so wie draußen gerade und einen frischen Wind. Sondern irgendwie, also mir einfach nur darüber bewusst bin. Also mir ist bewusster als früher, wie viele Form von möglicher Wahrnehmung in der Welt und wie viele mögliche Haltungen es gibt. Und was ich finde, ist, dass wir über diese Haltungen zu gemeinsamen Wahrheiten kommen müssen oder vielleicht zu gemeinsamen Vereinbarungen darüber, was wir als wahr annehmen. Vielleicht sind das auch diese robusten Wahrheiten.
Ja,
oder auch als
sowas
wahr annehmen können. Ne? Also was für wirklich den größten Teil der Menschen gilt, vielleicht auch nur in einem bestimmten Deutungsraum, sei es Deutschland, Europa. Also wenn das für uns gilt, heißt das ja noch lange nicht, dass das, ne, also gleiche Konstrukt für andere Menschen in anderen Welten funktioniert oder gilt oder auch relevant ist. Also nicht, ob es wahr ist, sondern ob es relevant ist.
Ja, genau. Da wären wir wieder bei der Nützlichkeitstheorie. Und am Begriff Bundeskanzler ist ja schon
ich
klar.
Ich finde, relevant und nützlich finde ich unterschiedlich.
Ja, sind zwei verschiedene Dinge, natürlich. Ja. Also ob das, aber dem würde eine andere Wahrheitstheorie jetzt wieder entsprechen. Wie gesagt, man wird rather doll, wenn man sich damit beschäftigt, weil viele verschiedene Wahrheitstheorien gibt,
ja.
Die alle in ihren Ziselierungen nochmal sehr unterschiedlich sind und man sich ständig fragt, also ich, welche denn nun am besten auf das passt, was man selbst erlebt, wie man Welt sieht und so weiter. Auch das ist natürlich eine Entscheidung. Warum entscheide ich mich für eine Theorie? Weil ihre Argumente mir am überzeugendsten erscheinen. So,
oder
ihre Wahrmacher am besten sind sozusagen.
Oder am stärksten mit deiner Realität korrelieren.
Korrespondieren.
Oder korrespondieren.
Genau, das ist wieder eine Korrespondenztheorie. So, und
jetzt habe ich es endlich verstanden, was eine Korrespondenztheorie ist. Nur eine halbe Stunde gedauert.
Das stimmt doch gar nicht. Das ist
doch.
Ja. Also, die Korrespondenz ist wirklich ein zentraler Begriff bei dem Ganzen. Ne? Das ist schon bei Thomas von Aquin und früher schon
Adequatio-Modell,
heißt das. Adequatio rei et intellectus. Wenn mein Geist und die Dinge übereinstimmen, dann ist Wahrheit. Ja, wäre schön, wenn das alles so einfach wäre, ist es nicht. Aber sich darauf festzulegen, dass man danach streben will, wenn das alles so einfach
ist es
leider nicht.
Genau.
Ja. Oh Mann, das mit den Songs, das müssen wir irgendwann mal machen, so eine CD.
Hierzu brauchen wir auf jeden Fall eine Playlist.
Ja, jedenfalls, was wollte ich sagen, ist es ja so, dass ich auch das entscheide, nach guten Gründen, welcher Wahrheitstheorie ich denn jetzt gerade anhängen kann und welcher nicht. Aber es ist selbst für die Wahrheit als Ding, wenn man das überhaupt als Ding bezeichnen will, dann wiederum nicht relevant und nicht nützlich, welche Theorie ich vertrete.
Nein.
Die ist davon unabhängig. Aber das Schöne ist, im Umkehrschluss, ich muss auch keine Aussagen über die Wahrheit ihrer Natur nach machen, um mich an ihr zu orientieren oder um mich zu fragen, ob die Tatsachen, die ich wahrnehme, wahre sind, ob die Aussagen, die ich mache, wahre sind und so weiter. Dafür muss ich nicht das Wesen der Wahrheit verstanden haben. Und das finde ich ein schlagendes Argument, um einen Vorwurf hintenrum zu formulieren, nämlich da, wo sich Menschen rausverpissen aus ihrer Verantwortung und sagen, oh, da kann man sowieso nichts drüber sagen, deswegen mache ich mal so, wie mir das richtig erscheint. Nee, nur weil ich nichts drüber aussagen kann, ob das tatsächlich der Natur nach Wahrheit ist, wonach ich das strebe und was ich aussage, nur weil ich es nicht sagen kann, kann ich nicht daraus folgern, dass ich darauf verzichten darf oder kann.
Ist halt ein naturalistischer Fehlschluss an der Stelle dann?
Eine Sorte davon, ja, vielleicht so ein moralistischer Fehlschluss auch, das ist, ja, wenn man das Sein und das Sollen so auseinanderfolgert in moralischer Hinsicht oder in amoralischer Hinsicht, ja. Nietzsche wäre natürlich begeistert, das amoralisch mal fehlzufolgern.
Der alte Kniepsack.
Ja. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne wollte ich auch noch empfohlen haben. Eine sehr schöne kleine Schrift.
Mal gucken, ob ich das jemals verstehe. Aber es ist tatsächlich so, dass sich total viel darüber gestritten wird trotzdem jetzt. Und ich finde auch, dass das eher so eine Whataboutism-Diskussion ist. Ich glaube, was denn?
Whataboutism.
Ja, Whataboutism. Also
großartiges Wort, viel besser als Authentizität auch zu sprechen.
Whataboutism-Diskussion, ja. Es klingt halt vom
Worum geht-ismus?
Genau,
worum geht-ismus?
Ja, Whataboutism ist halt so, also du lenkst eigentlich ab davon. Du versuchst über Wahrheit zu diskutieren und der Kern des Problems ist aber eigentlich ein anderer. Du versuchst sozusagen über diese Wahrheitsdiskussion vom Kern der Diskussion wegzukommen.
Aha, das ist, ja gut, ja, genau, das ist Bullshitting, so.
Ja, das endet sehr häufig in Bullshitting, genau. Also das typisches Whataboutism ist, keine Ahnung, wir hatten einen Beitrag über Notaufnahmen und das, dass in Notaufnahmen sehr häufig oder dass in Notaufnahmen Gewalt erlebt wird von Notärzten und auch von Sanitäterinnen und Sanitätern. Und es gab eine Zunahme, wobei man keinen wirklichen Ist-Zustand hat, aber die Fälle scheinen sich zu häufen. Also man weiß nicht, von welchem Ursprung aus, aber wir erleben ja auch häufig in Berichten, dass dann zum Beispiel gestört wird dadurch, dass Leute mit dem Handy filmen und. Darüber haben wir berichtet und dann kommt als erstes irgendein Kommentar, der sagt, ja, aber die Flüchtlinge. Das ist typischer Whataboutism.
Okay, ja, bei der Formulierung ja, aber kann man ja grundsätzlich hellhörig werden.
Kann auch ein gut argumentierter Einwand kommen.
Ja. Ich hatte mal eine Freundin, die hat unangenehme Gespräche immer abgebogen mit, was ist eigentlich mit der Lage in und dann irgendein prekäres Land genannt.
Ja, ganz das typisches Whataboutism.
Alles klar, genau. Das hatte nur noch keinen Begriff. Ich lerne so viel. Schön. Ja, um aus einem Gespräch rauszukommen, ist das gut, zur Wahrheitsfindung dient es
nicht. Genau.
Ja.
So, und es lenkt halt ab und es ist vor allen Dingen dazu gemacht, um eigene Thesen und Themen auf den Tisch zu bringen und, sozusagen dahin zu lenken, worüber man eigentlich diskutieren möchte. Und ich finde, dazu gehört halt auch diese Diskussion, ja, aber das ist ja nicht wahr und so. Und dann irgendwie was ins Feld zu führen, von dem man dann wieder erst checken muss, worauf wird referiert, wie ist die Faktenlage dazu und wie kann ich das einordnen.
Und bis das gemacht ist, ist die Fernsehsendung ja auch schon vorbei.
Genau, und das heißt halt noch lange nicht, dass du sagst, sagen kannst, das eine ist wahr und das andere ist nicht wahr. Und teilweise sind es wirklich super komplizierte Konstrukte. Also oder da werden Studien ins Feld geführt mit einer winzig kleinen Fallzahl, wo du dann sagen musst, okay, ja, das könnte einen Indiz darauf liefern, aber nur bis du das recherchiert hast, vergeht halt wirklich unglaublich viel Zeit und es bindet so deine Kräfte. Es zeigt aber, dass wirklich viele, viele Fakten verfügbar sind, die auch erstmal Fakten sind und mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und ich glaube, dass das Schwierige ist, wenn du etwas belegen möchtest oder als wahr darstellen möchtest, wirst du Fakten dazu finden, die das belegen.
Ganz sicher, ja.
So, und da, glaube ich, fängt die Problematik an. Dadurch, dass wir so eine Vielzahl an Fakten zur Verfügung haben, die erstmal für sich genommen eine Aussage treffen. Die müssen halt überprüft werden, dann, oder ne, eine Aussage ist ja, das verstehen halt viele Menschen auch nicht, nur weil es eine Aussage ist, ist sie nicht zwingend schon wahr.
Ja.
Nur weil eine Studie dahinter liegt, ist eine Aussage nicht zwingend für sich schon wahr, sondern eben im Rahmen und im Kontext vielleicht dieser Studie. Und dann muss man rausfinden, was ist denn der Kontext, wie wurde gearbeitet, da steckt halt, ich finde, auch da steckt wieder so viel dahinter. Und weil man dann ständig sagen muss, ja, guter Punkt an der Stelle, aber das und das und das stellen wir an der Stelle hier und da in Frage, glaube ich, das vermittelt eher Unsicherheit als Sicherheit,
ja,
was klar. Wahrheit angeht.
Ja, ja, so. Das wünschen sich ja viele auch. In der Lehre stelle ich das fest, dass man jetzt einmal bitte sagt, wie es ist und nicht ständig relativiert und an jeden seiner Sätze eine Fußnote macht. Das verunsichert, genau wie du sagst. Und was man sich wünscht, ist vielleicht so ein großes Sieb, in das man all die Tatsachenaussagen kippen würde und es kommen wirklich nur analytische Wahrheiten raus oder evidente Tatsachen oder irgendwie sowas. Und mit denen kann man dann umgehen. Es lässt sich auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger gut machen. Man braucht dann halt einen Haufen Philosophen und Philosophinnen, die in Logik und Sprachphilosophie ausgebildet sind und Journalisten, die recherchieren und so weiter und so fort. Und die Zeit ist dann nicht da. Und man braucht natürlich auch noch Juristen. Alle möglichen Menschen braucht man dazu, die Dinge prüfen. Das ist ja grundsätzlich möglich. Und ich glaube, das ist das Perfide, dass wir darum wissen, dass diese Prüfungen sinnvoll stattfinden könnten und damit hadern, dass die Zeit dafür fehlt angesichts der Menge an Informationen.
Und ich glaube, dass das tatsächlich ein wirklich ganz relevanter Punkt ist. Wir haben eine riesige Menge an Informationen. Wir haben natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Informationen zu prüfen und die auch wieder in Frage zu stellen und dann neu zu prüfen oder neu anzustoßen, neu zu recherchieren. Wir müssen nur irgendwann sozusagen zu einem Ende kommen.
Ja.
Ja, so, also man muss irgendwann an einem Punkt kommen, wo man sagt, so, also ich könnte das jetzt noch bis ins kleinste Mikrogramm nachprüfen, aber das wird es nicht wahrer oder falscher machen und ich auch das Risiko zu tragen, angreifbar zu sein, ne? Ja. Also du wirst selten wasserdicht argumentieren können. So, das heißt, dann muss man sich fragen, wie stark kann das Argument sein, was dem entgegensteht? Und dann fangen wir an zu gewichten. Und natürlich ist das angreifbar, wo wir gewichten müssen. Aber es gibt, finde ich, eine Notwendigkeit, das zu gewichten. Und das macht etwas nicht weniger wahr, sondern die andere Aussage, das Argument ist ja im Zweifel nicht falsch, aber es ist nicht gewichtig. Und ich glaube, da um zu sagen, okay, ich gewichte das so und so, also ich habe eine robuste Wahrheit, mit der ich hantiere, muss ich Haltung haben.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es so eine Korrespondenz zwischen Wahrheit, zu wissen, dass, also ne, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich dachte tatsächlich ganz lange so, ja, ja, klar. Interessanterweise, je älter ich werde, desto wahrer wird es. Ja. Für mich, in meiner Wahrnehmung.
Weil das Wissen wahrer wird, ne? Nicht die Unwissenheit, aber dieses Wissen, dass es tatsächliches Unwissen ist.
Ja. Ne, das sichere Wissen darüber, wie viele Wahrnehmungsmöglichkeiten und Wahrheiten es auf dieser Welt einfach gibt, zeigt mir, dass ich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sozusagen selber in der Lage bin zu verarbeiten, weil ich habe halt nur ein Gehirn, ein kleines,
kleines Tatsachen. Tatsachen sind viele, ja.
Genau, so, und da tatsächlich merkt man, wie wahr das auch im Alltag ist, ne? Und dann steigt zum Beispiel, wenn man das als wahr erkannt hat, steigt die Bereitschaft, sich Sachen anzuhören. Mhm. Interessanterweise. Mhm. Und weniger von sich selbst überzeugt zu sein und mehr zu sagen, ja, stimmt, das, auch das ist eine mögliche Betrachtungsweise dessen, was gerade sozusagen vor mir liegt.
Ja, mieserweise macht das die Anzahl der Tatsachen, die ich mir dann anhöre oder vermeintlichen Tatsachen ja dann erstmal größer, ne? Ich
mach ja, ja.
Dann, macht man das Scheunentor weit auf und hereinspaziert, kommt alles Mögliche. Und dann muss man erstmal gucken, was das so ist. Ja, ja.
Das muss dann wieder durch Sieb.
Ja,
schön, genau. Schön passiert
wir sprechen
werden.
Viel in Metaphern fällt mir auf und ich glaube, dass das auch dem Thema geschuldet ist, weil wir ja an die Sache nicht rankommen, aber so gerne wollen. Und das war auch schon Nietzsche, der gesagt hat, wir zappeln in den Netzen der Sprache. Wir können nicht anders als darüber Aussagen machen. Die sind aber auf irgendeine Weise auch immer schon falsch, weil sie nicht den propositionalen Gehalt, also das, was ich eigentlich aussagen will, ausdrücken. Aber ich würde auch da, wie eingangs schon gesagt, immer festhalten an einer gewissen Übersetzbarkeit. Irgendwie kriege ich meine Gedanken schon so ungefähr raus, sodass wir drüber streiten können. Denn wenn ich mich darauf zurückziehe und zu sagen, naja, das ist ja dann letztlich alles meine Wertung und meine Weise, die Welt zu sehen und so unstrittig, so wie man sagt, über weiß ich nicht, das und das lässt sich nicht streiten, das ist dann auch zu wenig. Also versuchen muss man es halt, ne?
Genau, nee, das wäre auch gar nicht so meine Haltung.
Ich weiß.
Ne? So, sondern einfach gesagt. Zu sagen.
Aber tun viele, ne?
Richtig, aber trotzdem ein Bewusstsein zu haben, es macht das Argumentieren schwieriger, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich natürlich weniger, also ich wäre früher noch härter und noch bestimmter in Diskussionen reingegangen, hätte gesagt, das ist falsch. Ich überlege heute viel genauer, wann ich sage, das ist falsch oder wann ich sage, okay, mit deinem, du hast ein Argument, das habe ich noch nicht geprüft für mich, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Natürlich erkaufe ich mir damit Zeit. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist einfach wesentlich, das, was du eben auch gesagt hast. Wir haben mehr Informationen, wenn wir mehr Informationen haben und das, was wir da zwischen den Ohren mit uns tragen und wenn es auch nur das Einzige ist, also ich glaube, dass am Denken noch viel mehr Körperprozesse beteiligt sind als die Synapsen da oben zwischen unseren Ohren. Keine Ahnung, noch mehr Informationen noch schneller verarbeiten, ist im Zweifel nicht möglich.
Ja, ja.
Das heißt, wir brauchen auch für sowas, das ist so schön technisch, ne? Workflows. Das Workflows, das hat mit Erfahrung zu tun. Wir haben bestimmte Wege beschritten.
Ja, genau.
Wie wir Informationen verarbeiten oder auch verdauen.
Ja.
Weil ich glaube, das vergessen viele Leute, dass auch gerade wenn wir so von Dekonstruktion von Wahrheit sprechen und so, da sind ganz, ganz klar Emotionen mit im Spiel. Und ich glaube, dass das eines der Schwierigkeiten ist, dass viele Leute haben, dass sie denken, ja, aber das ist doch wahr und vergessen, dass eine Emotion mit transportiert wird und auch bei einer Dekonstruktion von Wahrheit wir an Emotionen andocken und die ignorieren wir, weil wir denken, naja, aber rein logisch betrachtet muss man das doch so akzeptieren. Und dann muss ich sagen, das ist nicht alles, das mit der Logik. Da steckt so viel dran oder da steckt auch so viel Prozess hinter Logik.
Es gibt eben
Logik.
Auch eine leibliche Logik und eine emotionale Logik, die ja mit drin steckt. Man kann das ja gar nicht so sauber analytisch trennen, wo jetzt was nur Gedanke ist und wo es so eine wirklich körperliche Abwehr auch gibt gegenüber jemandem, der mir mit unbequemer Wahrheit oder ne, mit was mir vielleicht für wahr erscheint, was aber alles zum Einsturz bringen würde, kommt. Da gibt es ja ganz klar leibliche emotionale
Absolut, natürlich.
Natürlich. Was häufig auch passiert, ist so eine Art Resignation, so wie Pilatus, was ist Wahrheit? Und dann halt doch verurteilt. Also das wurde ihm häufig vorgeworfen, wenn man den Text so liest. Man kann auch lesen, der war so einer der römischen Philosophen und hat achselzuckend akzeptiert, dass das für die Gemeinschaft von Juden, die da verurteilen wollte, jetzt gilt und für ihn nicht, so wie mit dem Bundeskanzler, der, ne, weiß man nicht, das ist alles Interpretationssache, ich hau schon gegen die Bücher. Aber dieses, was ist Wahrheit und dann einfach weitermachen, das ist auch eine häufige Haltung, der man begegnet und demgegenüber bin ich ja schon dankbar, wenn Menschen, was heißt dankbar, dankbar, wenn Menschen überhaupt emotional und leiblich reagieren und Wahrheiten verteidigen wollen, denn sich darauf zurückzuziehen, dass es alles scheißegal ist, kann es auch nicht sein. Dann wird man ja total regierbar. Jetzt muss man natürlich gucken, was mit denen ist, die ganz vieles für wahr halten und da Fakten zusammenzimmern, die einer Prüfung nicht standhalten oder nicht gut standhalten. Die werden das auch mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und die kann man nicht unter die Knute des guten Arguments prügeln. Das ist Teil des Problems, finde ich.
Absolut, natürlich ist es Teil.
Aber letztlich So schwer das ist, muss man vielleicht dankbar sein, dass da ein Politisierungsprozess stattfindet. Denn wenn wir über Wahrheit sprechen, ist das was genuin Politisches. Und
da finde ich, da hilft aber tatsächlich, sich bewusst zu sein, dass es einen Wahrheitsbegriff gibt, der sozusagen die Nützlichkeit in den Vordergrund stellt. Weil das, also nach der Nützlichkeit und nach den Motiven kann ich fragen.
Mhm.
Ja, also ich kann schon fragen, wem nützt diese Wahrheit?
Genau.
So. Nicht, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass Wahrheiten nützlich sein sollen, sondern weil ich mir darüber bewusst bin, dass es Menschen gibt, die etwas für wahr erklären, weil es einer bestimmten Sache dient oder nützt.
Ja, ja, um diese Vielheit der Wahrheitstheorien zu wissen, ist sehr erhellend, finde ich. Ich habe das jetzt auch nochmal so versucht zu aktualisieren in meinem Hirn, gar nicht so leicht. Habe das mal ordentlicher gelernt. Ne? Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die besser Bescheid wissen. Aber zu wissen…
Ich bin gespannt, wer sich da meldet.
Herr Grundmann, von dem kriege ich eine geschallert auf dem Gang.
Würde er nicht tun.
Nein, so würde er natürlich
so
nicht tun.
So robust hoffentlich ist seine Wahrheitsverteidigung nicht.
Ich bin zu robust dafür. Nee, aber um diese Vielheit von Wahrheitstheorien zu wissen und zu sagen, da sind Menschen, die halten das für elementar wichtig, ob es nützlich ist. Da sind aber Menschen, die halten es für wichtiger, ob es Korrespondenz mit den Tatsachen in der Welt hat. Oder es gibt Menschen, die auf Kohärenz setzen und fragen, ist es kohärent mit vielen Sprechern der wissenschaftlichen Gemeinschaft? Die gibt es auch, die Theoretikerinnen und Theoretiker, die sagen würden, wenn viele Menschen gut recherchiert haben und die sind sich einig, das ist eine Tatsache, dann ist es wahrscheinlich eine. Oder es gibt welche, die das, wie du sagtest, nach Pragmatismus angehen und sagen, ist das jetzt nützlich, das zu wissen, dann kann ich damit was anfangen. Also um diese Vielheit von Theorien zu wissen, macht es leichter, das Feld zu bestellen und sich anzugucken, wer spricht denn wahr, aus welchem Interesse heraus und mit welchem theoretischen Hintergrund. Und dann muss ich immer noch nicht festlegen, der oder die hat Recht im Sinne von spricht die Wahrheit, sondern kann versuchen, meinen eigenen Weg da zu suchen. Und das halte ich für unverzichtbar.
Genau, und dann glaube ich, bekomme ich oder erlange ich auch wieder mehr Sicherheit darüber, was ich sozusagen in meinen eigenen Wertekanon, jetzt werden wir da nämlich wieder, überführe sozusagen. Also mit welchen Wahrheiten ich umgehen kann im Zweifel auch, ja, oder was ich so verdauen kann. Das ist ja auch für Menschen wirklich super unterschiedlich.
Ja, oder welches Nichtwissen ich auch aushalte.
Richtig. Also, ja, vielleicht ist es auch eher das, worauf ich hinaus will. Genau, welches Nichtwissen ich aushalte. Und ich glaube, vielleicht, ich weiß gar nicht, wir züchten ja sehr auf Wissen und so, ne? Aber vielleicht muss man auch mehr wieder dieses Bewusstsein des Nichtwissens in den Vordergrund stellen. Also zu sagen, na klar, es gibt viele Dinge, die wissen wir nicht oder von denen können wir Wahrheit erstmal nur annehmen, weil sie unserer Erfahrung nach gültig ist. Aber es könnte durchaus sein, dass das ein bisschen fragil ist oder auf tönernen Füßen steht. Ich glaube, es reicht eigentlich schon, sich darüber bewusst zu sein, dass sich auch die eigene Wahrnehmung ändert.
Ja.
Also Wahrnehmung, ne? Das, was wir für wahr halten oder für wahr annehmen. Nämlich mit Erfahrung.
Ja.
Mit Alter, das ist, ich glaube trotz allem, dass es ein Prozess ist und auch was mit Erkenntnissen zu tun hat und dass man da auch nicht so krass hart mit sich ins Gericht gehen muss, wenn etwas dekonstruiert wird.
Nee, da gehe ich schon mit. Ich würde halt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, und dennoch muss ich einen Standpunkt gewinnen und vertreten.
Natürlich, vorher kann ich mich nicht dekonstruieren. Also wenn ich die ganze Zeit nur so weich dadurch gehe, dann hat das ja gar keinen, also dann hat das für mich keinen Verinnerlichungscharakter, sagen wir mal so. Ich muss etwas verinnerlicht haben, so, und dann habe ich auch diese ganzen Körperreaktionen dazu, weil es ja in mir wohnt.
Ja.
Und dann kann ich aber ja trotzdem an mir rütteln lassen. Und ehrlich gesagt, das Leben rüttelt die ganze Zeit an einem.
Oh ja, ja. Und die anderen auch, diese lästigen anderen. Ach,
diese Mitmenschen.
Ja. Oh. Oh. Nee, aber wir sind ja tatsächlich dann wieder beim Begriff der Wahrhaftigkeit. Ne? Die sittliche Forderung, dass meine Überzeugung mit dem übereinstimmen soll, was ich als Aussage mache. Oder christlich gibt es auch diese Dreiheit von in Gedanken, Worten und Taten, dass das gern aus einem Guss sein soll und möglichst aus einem, den ich gut argumentativ hinterlegen kann und mit Werten vielleicht belegen, für die ich stehe, meinen Namen auch drunter schreibe und nicht da rumtrolle im Internet. Diese Dinge sind ja nun auch wichtig. Ne?
Ja.
Und bei denen fängt es sogar eher an, als dass es endet, glaube ich. Das kann ja der Beginn sein von Wahrheitssuche, dass ich zunächst mal einen Standpunkt gewinne, mal einen raushaue und mich dann auch kritisieren lasse. Das halte ich halt aus, wenn ich ein bisschen Boden unter den Füßen habe, ja.
Genau, also du brauchst halt Boden unter den, das meinte ich halt, ne, mit verinnerlichen, also da auch natürlich standhaft sein in dem Bewusstsein, auch dass man keine Alleinherrschaft hat über
wir
das.
Wir haben die Wahrheit, finde ich immer noch ultra lustig. Wir haben sie in ein kleines Kästchen gesperrt.
Nein, viel geiler ist der Zusammenhang mit, wir haben das Internet und wir haben die Wahrheit. Ja. Und du denkst so, ja, nein, ja, oh Gott, wie erkläre ich es? Ihm, ihr, keine Ahnung, nicht, wer dahinter steckt. Nein, du brauchst natürlich nicht argumentieren.
Es gab doch diese Folge.
Wenn jemand die Wahrheit hat, dann Rita und ich.
Ja, natürlich. Und die IT-Crowd, da gab es nämlich so eine Folge, wo Jen The Internet präsentiert. Das ist eine kleine schwarze Box mit einem rot blinkenden Ding. This is the Internet. Und alle gehen davon aus, dass es stimmt, weil ja schließlich die IT-Abteilung das gesagt hat.
Also selbstverständlich.
Ja, also eine Sprechertheorie der Wahrheit. Fand ich großartig. Ich glaube, einer macht es dann kaputt und dann,
nein,
muss
das
mir nochmal angucken.
Oh Gott. Rita, ich krieg Albträume, wenn du sowas sagst.
Ja, soll ich noch was anderes sagen, was Schöneres?
Ja, bitte.
Ich habe über diese Dreiheit von für Wahrheiten, Wahrheit und Wahrhaftigkeit nochmal nachgedacht und man endet ja letztlich in so Glaubensfragen dann doch, ne, weil dieses für Wahrheiten eben ja, direkt in Glaubensfragen mündet, die Frage der Wahrheit sowieso. Und fand eine sehr schöne kurze Erzählung von Martin Buber, der hat die Erzählung der Hasidim, dieser, das ist eine Splittergruppe des Judentums, gesammelt. Und da heißt es, ich zitiere, was bedeutet das, was die Leute sagen, die Wahrheit geht über die ganze Welt? Es bedeutet, dass sie von Ort zu Ort verstoßen wird und weiter wandern muss.
Oh.
Wenn man erst so denkt, also die wissen es, ne? Die Wahrheit geht über die ganze Welt und du denkst schon, okay, dann sag mal.
Oh Gott, jetzt stelle ich mir so eine kleine Wahrheit vor, die sagt, ja. Hallo, kann ich bei Ihnen wohnen? Nein.
Ja, genau. Ne, du hast Pickel, geh weg, du bist nicht schön. Ja, und dann muss sie weiter wandern, aber sie hat vielleicht einen Säckel dabei und man kann ihr immer mal was mitgeben oder sie ein Stück mitnehmen.
Ist doch hoffentlich hat so ein kleines Zelt und, so, und ein paar Freunde.
Und die Analytiker.
Was wären denn die Freunde der Wahrheit? Die Philosophie vielleicht?
Ja, die ist auch Freundin von allem außer der Unwahrheit. Ja, die Weisheit, ja. Bestimmt eine gute Freundin. Und was haben wir denn noch so? Erkenntniswille?
Ja,
glaube ich schon.
Das glaube ich auch.
Also Wissenschaft als etwas, das man betreiben will, ist Freundin der Wahrheit, wenn sie es denn gut macht.
Dann wären wir wieder bei der Frage, wann ist es Jod?
Ja,
wann wenn es uns hier fällt.
Ja, ja. Wenn es Jod hinterlegt ist, wann ist es gut hinterlegt? Wenn es uns gefällt.
Wenn die Pharmaindustrie damit Geld verdient. Und das war böse, ne?
Ja, dann wäre die wohl dann keine Freundin der Wahrheit.
Ach, ich weiß es gar nicht.
Freunde der Wahrheit e.V. Wer möchte sich eintragen? Freundinnen und Freunde der Wahrheit e.V. Komm, wir gründen das.
Oh ja, cool. Und was machen wir dann?
Ja, dann tragen sich da Leute ein und dann suchen wir die. Weil die ist ja auf der Welt und wandert.
Ach so, ja. Oh cool, dann müssen wir hinterher wandern.
Ja, genau.
Wenn man wandert.
Bilden wir so Stoßtrupps und suchen die und schmieren ihr Brote für die weitere Etappe.
Oh, das klingt ein bisschen niedlich. Vielleicht machen wir das im Sommer mal.
Fände ich ganz
Wahrheitswandern.
Ja.
Wir haben jetzt gerade ein Event kreiert, das ist dir klar, ne?
Ja, finde ich super. Es würden bestimmt Menschen mitmachen.
Ich bin ganz sicher.
Nehmt also viel Wasser mit, man redet sich den Mund fusselig dabei.
Ja, uns auch schon gerade passiert. Mhm. Bevor wir uns weiter den Mund fusselig reden und überlegen, welche Freundinnen und Freunde der Wahrheit noch mit unterwegs sind und an Türen klopfen und keinen Einlass finden. Das macht mich wirklich traurig.
Das ist ziemlich weihnachtlich auch.
Ich bin gerade eher so weinerlich, aber gut. Vielleicht haust du einfach mal ganz kurz deine Literaturliste raus.
Ja, ist sicherer, ne?
Ja.
Ich habe die Bücher direkt hier liegen, das ist einfacher. Ich habe von Simon Blackburn 2, das eine heißt Truth, Ideas in Profile.
Das ist übrigens
das
ist sehr, sehr
übersetzt.
Schön. Das ist sehr schön, da ist nämlich eine Glühbirne drauf, orange im Hintergrund und da steht Truth auf der Glühbirne.
Es ist ein hübsches Buch und auch inhaltlich lesenswert. Und auch von Simon Blackburn übersetzt, aber diesmal ist Wahrheit ein Wegweiser für Skeptiker. Ich gucke dich an. Möchtest du es vielleicht mitnehmen?
Bitte, danke.
Und dieses gerade erschienene, schöne, kleine Reklambändchen von Thomas Grundmann, philosophische Wahrheitstheorien, wo man drei Sätze liest und denkt, ja, ach, das soll jetzt einfach sein, aha. Nein, es ist schon gut verständlich formuliert und sehr kurz, aber es ist natürlich auch nur eine Gruppierung von Wahrheiten. Und dann dachte ich natürlich an Heideggers Sein und Zeit, darüber haben wir gar nicht gesprochen, über Aletheia und Entbergung.
Ja,
wann soll man und wie auch? Ja. Also ich habe ja jetzt schon wirklich immer nur angedeutet. Schrecklich.
Entschuldige bitte.
Nee, wieso? Das liegt an mir. Ich bin zu dumm. Ich könnte es komplexer gestalten.
Das würde ich nicht für wahr halten.
Ja, so. Klammer zu, Sein und Zeit, Aletheia und so. Dann Harry Frankfurt hatten wir, ne? Bullshit. Mhm. Und Nietzsches kleine Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne.
Ist das, was
das
da
ist? Das ist nur ein Nachschlagewerk.
Ein Nachschlagewerk.
Aber auch das ist ein,
wollte ich gerade sagen,
ein gutes Nachschlagewerk.
Ja,
hilft halt nur, wenn man die anderen Bücher gelesen hat. Sonst rafft man die Lämmer nicht. Das ist echt so. Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Meiner. Soll ich mal kurz, noch haben wir noch Zeit?
Ja, natürlich haben wir Zeit.
Ich lese mal vor, was bei Wahrheit als erstes steht, dann merkt man, warum ein Nachschlagewerk nur sinnvoll ist, wenn man den Rest des Diskurses schon kennt. Wahrheit, Aletheia, lateinisch veritas, Substantiv zu wahr, aktiv glaubend, vertrauend, passiv geglaubt, angenommen, zurückgehend auf Veros und so weiter. Also das ist jetzt nur die Begriffsgeschichte. Der Begriff der Wahrheit ist seit jeher ein zentraler Gegenstand philosophischen Interesses. Schon bei Aristoteles findet sich ein berühmter Explikationsversuch. So, und dann geht das halt durch die ganze
Explikationsversuch.
Und dann geht das durch die ganze Geschichte der Wahrheitstheorien. Und da kommen so Sätze wie Kohärenz als Prüfkriterium für Wahrheit wurde zuerst von den englischen Neuhegelianern vorgeschlagen und als Wahrheitskriterium zu Beginn der 30er Jahre im Wiener Kreis ebenfalls erwogen.
Die Neuhegelianer.
Und deswegen ist dieses Nachschlagewerk nur sinnvoll, wenn man ein noch viel größeres Nachschlagewerk hat.
Nämlich eine eigene Bibliothek.
Das. Oder halt das Internet, da steht ja alles drin.
Genau, das Internet hat die Wahrheit.
Richtig.
Ich überlege gerade, ob wir das einfach Wahrheit einen Explikationsversuch nennen, diesen Podcast.
Ja, bitte, genau. Viel schöner als Freundinnen der Wahrheit e.V. Ja.
Explikationsversuch. Mein Gut, es gibt doch ein deutsches Wort. Aber
Whataboutism.
Ja, nee, das haben wir jetzt eigentlich versucht nicht zu betreiben.
Ja,
gut, wir driften manchmal ein bisschen ab, aber wir kommen in der Regel ja zum Thema zurück.
Ja.
Habe ich zumindest.
Meinem Eindruck nach schon, aber es ist ja nur unsere Filterblase.
Wenn ihr noch was zum Thema beitragen wollt, dann könnt ihr uns erreichen unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt Kommentare da lassen auf www.wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Facebook-Seite. Bei Twitter findet ihr uns unter wddd-podcast. Und wenn ihr uns ganz doll lieb habt und unseren Podcast zu Hause vielleicht irgendwie ein bisschen was da lassen wollt, dann findet ihr uns auf Steady, das ist auch alles verlinkt auf der Seite. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.
Tschüss.